smarte Ziele. Sie sind spezifisch, messbar, ausführbar, realistisch und terminiert. Wenn die künstliche Intelligenz diese Dinge macht, was macht der Mensch? Er macht dann die geilen Ziele. Party machen, Stimmung machen. Und das ist also der wichtigste Punkt.
Welcome to the NextM Podcast. Tech at heart, ignition in mind.
Hallo und herzlich willkommen zum NextM Podcast. Mein Name ist Lars Peters und bei mir ist Dietmar Dahmen. Er ist Innovations- und Zukunftsexperte sowie Geschäftsführer von BrainKicks. BrainKicks, Dietmar, was macht ihr?
BrainKicks ist eine GmbH, die auf der einen Seite Keynotes vermittelt, also meistens mich, und dann den Leuten eben ins Hirn tritt, wie der Name ja schon sagt. Wir machen auf der anderen Seite aber auch Publikationen, die sehr, sehr rockig sind. Das sind keine wissenschaftlichen Publikationen, sondern wir verdichten wissenschaftliche Inhalte in Comicform. Also es ist wahnsinnig einfach zu lesen, wahnsinnig einfach zu verstehen. Wir machen natürlich auch Workshops, wo wir teilweise sehr radikale Sachen machen. Das Lustigste war gerade auf Mauritius, wo ich Leute gefragt habe, warum technische Entwicklung für ihr Unternehmen, für ihren Standort unwichtig ist. Die haben die Antworten aufgeschrieben, ich habe die ungelesen genommen und verbrannt. Also es sind solche Sachen, die wir eigentlich machen. Und wir erreichen somit ein C-Level, aber auch viele junge Leute, die einfach Startups machen wollen und die Welt verändern wollen.
Warum ist es notwendig, den Menschen ins Gehirn zu treten?
Der wichtigste Punkt ist eigentlich, wenn man sich Europa einmal anschaut, ja, wir haben Forscher ohne Ende, wir haben Forschung ohne Ende, aber Unicorns, Unternehmer haben wir total wenige.
Woran liegt's?
Das liegt daran, dass wir im Prinzip zu sehr in eine Falle treten, die ich die Analyseparalyse nenne. Die Analyseparalyse besteht darin, indem ich einfach Zeug nochmal analysiere, nochmal nachfrage, noch eine Forschung in Auftrag gebe, nochmal absichere und so weiter und so fort. Und wenn man eben analysiert, hat man nicht die Kraft, loszurennen. Wenn ich mir Amerika anschaue, wenn ich mir China anschaue, die gerade Amerika übertrumpft haben mit den Unicorns, die machen, 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 machen. Und wenn sie in die Scheiße treten, machen sie einfach weiter. Wenn man in Deutschland in die Scheiße tritt, bleibt man stehen, man reibt es ein, man analysiert die Scheiße, man fragt sich, warum man da reingetreten ist und so weiter und so fort. Und das ist nicht der Weg, wie man Unternehmer ist. Unternehmer müssen rennen, laufen, tun. Und das fehlt. Und die Geschichte ist da, dass nämlich das Machen eigentlich eine emotionale Sache ist, einen ganzen anderen Typen von Menschen erfordert als das Denken. Mhm. Und diese Verbindung, die kriegen wir im Moment, ich sage das immer suboptimal nur her.
Aber jetzt würden ja viele Leute sagen, aber gerade Deutschland ist ja auch der Mittelstand, und im Mittelstand, da machen, machen, machen die Leute.
Genau.
Ist das auch so?
Ja, machten, machten, machten. Genau. Und das war einfach so, dass wir im Prinzip damals im Mittelstand, fand ich, mutig waren, risikobereit waren und so weiter und so fort. Wenn man sich, wir sitzen gerade hier in einem schönen Auto, ja, und wenn man sich Autos anschaut, da sind irgendwie, die Idee ist, dass wir mit einer Maschine, in der Feuer ist, wo es permanent explodiert, mit 100 so und so viel über eine Autobahn fahren und jedes Jahr sterben so und so viele Leute. Wenn man das in die digitale Welt übertragen würde, würde jeder sagen, nein, verbieten geht nicht, auf keinen Fall tun. Das heißt, also es gab eine rockige Einstellung Innovation gegenüber und die hat uns nach vorne gebracht. Und was wir jetzt eben lernen müssen, und das ist die neue Generation, ist, wie bringe ich diese rockige Einstellung in die Zukunft? Die Einstellung muss ja bleiben, aber die Sachen, die ich tue, müssen sich eben ändern. Und das heißt, die ersten Leute, die Autos gebaut haben, wussten auch nicht, wie man eine Karre zusammenbaut. Dübelt, ja. Aber sie haben es gelernt. Und wenn jetzt einer die Blockchain macht, der weiß es vielleicht auch nicht. Aber er oder sie müssen es eben lernen.
Wie machst du das denn jetzt persönlich? Weil wenn man darüber erzählt, muss man ja selber auch als Vorreiter vorangehen.
Ja,
wie,
ja, unbedingt.
Was machst du, damit du neugierig auf Neues bleibst, dass du Innovation tatsächlich mit offenen Armen begrüßt und umarmst?
Es ist relativ einfach. Ich finde immer Dinge, die mich persönlich interessieren, und springe auf diese Dinge auf. Ja? Und das kann ich deshalb, weil ich die Sachen sehr einfach mache. Ich habe zum Beispiel die Blockchain für mich wahnsinnig einfach erklärt.
Dann mach das mal für mich einfach, weil also man liest dann immer mal wieder was dran, aber wenn ich das jetzt einfach erklären müsste, ich könnte es nicht. Erklär es mir mal einfach.
Genau, die Blockchain, also das Schwierigste an dem Wort Blockchain ist, dass da das Wort Block drin vorkommt. Da weiß schon mal kein Mensch, was ist überhaupt ein Block. Ein Block ist einfach nur irgendeine Art von Information. Wenn ich dir zum Beispiel ein E-Mail schreibe, ich treffe dich am Mittwoch, wäre das ein Block.
Okay.
Ja? Dann antwortest du mir, ja, Mittwoch passt. Das ist der zweite Block. Dann haben wir schon eine Kette aus zwei Blöcken. Wir treffen uns am Mittwoch, Mittwoch passt. Ja? Und dann kommt plötzlich der Mittwoch und dann kommst du nicht. Dann sage ich, wo bist du? Dann sagst du, ja, wir hatten noch gesagt Freitag. Dann sage ich, nein, Alter, hier ist die Mail. Da steht drin Mittwoch. Ah ja, habe ich mich vertan. Das heißt also, die Blockchain ist sozusagen eine Aneinanderreihung von Informationen. Wir treffen uns am Mittwoch, ja, ich komme am Mittwoch. Und die kann man im Nachhinein nie wieder ändern, weil die alle Leute sehen. Das heißt, du kannst, es ist also wie eine E-Mail, wo jeder CC ist. Okay. Und das ist das Einzige, was es ist. Und mit dem Ding kann man unheimlich viel machen. Gleich auf der Bühne trinke ich zum Beispiel eine Flasche Gin aus. Komplett.
Wo natürlich Wasser drin ist, weil wir haben ja Filme gesehen.
Genau, wie kann ich das machen? Indem die Flasche Gin gefaked ist. Ja? Das heißt, eine Flasche Gin ist im Prinzip nur eine momentane Aufnahme. Da ist ein Logo drauf, da ist vielleicht ein Banderole rum, der Korken ist zugedreht, da ist bestimmt Gin drin. Nicht unbedingt. Ja? Mhm. Um zu wissen, dass da Gin drin ist, muss ich die ganze Geschichte kennen. Wo kommt die her?
Also die Blockchain, die Kette vorweg.
Genau. Also und wenn ich jetzt zum Beispiel mache, das ist nicht Gin, sondern eine Flasche Whisky und die kostet nicht 45 Euro, sondern sagen wir mal 8.000 Euro und es kostet mich 2.000 Euro, die Flasche zu faken, habe ich 6.000 Euro Gewinn. Mhm. Das heißt also, die Blockchain kann Sachen authentifizieren. Das ist wirklich wahr. Ich habe ein Startup in der Schweiz, Collect ID. Wir haben angefangen, Schuhe zu authentifizieren. Mhm. Wer sich mit Schuhen auskennt, so Sneaker, Nike-Schuhe gibt es für $28.000 zum Beispiel, seltene Paare. Mhm. Die kann man sehr leicht für $28.000 nachbauen und sagen.
Und hat dann ganz schön viel Geld verdient.
Und damit das eben nicht passiert, gibt es die Blockchain. Was es aber auch gibt, und das ist ganz, ganz neu, ist ein anderes Startup, auch aus der Schweiz, und das heißt Fuse. Und da kann man investieren in den Markenwert, in die Berühmtheit von irgendetwas. Mhm. Ich kann also zum Beispiel bei Germany's Next Top Model sagen, die wird bestimmt Germany's Next Top Model. Ich kaufe jetzt den Token, also einen Wert.
Ja.
Und wenn sie dann tatsächlich Germany's Next Top Model wird und berühmt wird und erfolgreich wird, wird ja der Wert steigen. Das heißt also, ich kann plötzlich eine Aktie von einem Menschen kaufen oder von einem Produkt. Und das hat bisher noch niemand gemacht.
Außer die britischen Wettbüros vielleicht. Da kann ich ja drauf wetten, dass
genau,
sie gewinnen,
aber nicht
der
in der Blockchain und frei handelbar. Genau.
Nee, okay.
Der Gag ist da, dass es frei handelbar ist. Und deshalb mache ich es einfach selber. Das heißt, ich warte jetzt nicht, bis irgendeiner es tut, was ich dann berichten kann, sondern ich bin jetzt im Prinzip selber ein Token. Ich bin selber in der Blockchain. Und dann addiere ich Werte dazu. In dem Fall nennt man das dann Access, also Zugang. Ein Token, das ist auch noch ganz einfach erklärt, ein Token ist einfach irgendein Wert, also zum Beispiel ein Jeton in einem Casino, ist ein Token für einen Wert, das würde man nennen Asset. Also ein Wert, 50 Euro steht auf dem Token drauf, der ist 50 Euro wert. Deine Eintrittskarte zu einem Boxkampf in Las Vegas, erste Reihe, 10.000 Euro, ist auch ein Token, wäre aber Access. Bei dir steht dann drin, ich darf auf diesem Platz Reihe 1 sitzen bei dem Boxkampf. Ja? Das heißt, es gibt Access-Tokens, was ich kann, und es gibt Assets-Token, wie etwas wert ist.
Okay.
Und bei mir ist dann zum Beispiel, mein Token ist jetzt also Fame und natürlich auch Access, weil ich eben speziellen Content gebe für Leute, die Token gekauft haben. Da gibt es spezielle Podcasts und so weiter und so fort. Und das hat aber eben bisher so noch niemand gemacht. Und deshalb mache ich es einfach. Ich warte nicht, bis es einer tut. Ich mache es an mir selber. Ich bin selbst das Versuchskaninchen. Ich spritze mir sozusagen selber Kryptonite in die Adern und gucke, was passiert. Ja? Und das ist etwas, was ich jedem empfehlen kann. Schau nicht zu, lese nicht darüber, komm nicht in die Analyse-Paralyse, sondern mach den Schritt. Und den Hörern kann ich auch sagen, wenn ihr das noch nie einen Token gekauft hat, kauft einfach meinen.
Genau, dann steigt dein Wert wahrscheinlich.
Ihr
ne?
habt also Vorteile, weil ihr im Prinzip exklusive Podcasts und so weiter irgendwie bekommt und weil ihr einfach selber mal erlebt, ey, der Wert steigt plötzlich. Wie geil ist das denn?
Ja.
Ist ein super, super Ding.
Aber der Wert steigt, weil er wahrscheinlich gehandelt wird und dann kommen wir schon auch so ein bisschen in die Richtung von Bitcoins und Co.
Ja,
oder?
Ja,
also,
genau.
Weil
es wird
ja gehandelt. Damit gesehen wird.
Absolut richtig beobachtet. Das heißt also, es wird gehandelt und wenn es gehandelt wird, wenn es nachgefragt wird, steigt der Wert. Und wenn es nicht nachgefragt wird, sinkt der Wert. Üblicherweise ist es da aber immer so Economics ganz, wer früh einsteigt, die Wahrscheinlichkeit, dass es steigt, ist eben höher als später.
Das gehört mit dazu. Unternehmen wollen ja grundsätzlich auch, dass ihr Wert möglicherweise steigt, beziehungsweise der Wert ihrer Produkte, sodass sie eben ökonomisch sinnvoll arbeiten können. Dafür müssten sie ja jetzt nicht unbedingt Tokens machen, aber sie müssen innovationsbereit sein.
Genau.
Du hast ja gerade gesagt, okay, du spritzt ja das Kryptonite in die Adern, das wird vielleicht nicht jeder machen. Wie kann ein Unternehmen sich so aufstellen, wo der Geschäftsführer sagt, hier, ich bin in der Machtsituation, aber ich habe so eine träge Mannschaft hinter mir. Wie kann man Innovation, Bewegung, Bereitschaft, was anzupacken, in ein Unternehmen reinbringen, unabhängig von der Größe?
Also wenn es eine träge Mannschaft ist, gar nicht. Wenn ich also im Prinzip ein Superhelden-Team habe, die Avengers, ja, und die bestehen alle nur aus dem dicken Thor, der nur noch Videospiele spielen will, und aus anderen Leuten, die nichts machen, dann kann ich gar nichts bewegen. Ja. Das heißt, ich muss einfach gucken, wer in dem Team könnte etwas bewegen. Und wenn dann niemand ist, dann muss ich mir einen holen. Genau wie eine Fußballmannschaft, die sich dann eben irgendeinen Fußballspieler einkauft, weil die sagt, den brauchen wir in dieser Mannschaft. Ich bin nicht Opfer meines Teams, ich bin Gestalter meines Teams. Und die meisten Leute sagen, tut mir leid, wir haben das Team nicht, dann habe ich ein reines Opferdenken. Dann bin ich nicht Unternehmer, sondern leider. Also was ist denn dein Beruf? Ja, ich leide immer nur. Das ist ja schlecht. Das heißt, ein Unternehmer sagt, welche Leute brauche ich, die Leute nehme ich. Und die versuche ich dann im Prinzip zusammenzubauen. Und was da dann ganz, ganz wichtig ist, ist die Frage, und das machen viele falsch, wo soll diese Rock'n'Roll-Kryptonite in den Adern-Partie spielen? Und der normale Tipp ist eigentlich zu sagen, nicht unbedingt im Stammhaus. Okay. Wenn die im Stammhaus sind, dann haben sie diesen ganzen Ärger von dem normalen täglichen Problemen, kriegen das alles irgendwie mit. Ja? Wenn die aber irgendwo anders sind, können die sozusagen ohne diesen zusätzlichen Nervenbelastung arbeiten. Das war früher beim Mittelstand, weil du für den Mittelstand sagtest genauso. Mhm. Also mein Vater, der hat gebastelt, wo? Im Keller.
Hat er sich weil, rausgezogen
ja,
aus der
Ja, weil ab und zu
Umwelt.
Explodiert mal was und dann rennt meine Mutter rum, aber was denn da passiert? Nichts, Schatz. Komm nicht rein, alles in Ordnung. Ja, und irgendwie die Wohnung brennt ab. Ja. Das ist einfach so. Das heißt, also wenn du dann immer sofort den Geschäftsführer dabei hast und der sagt irgendwie, ey, das Ding hat nicht geklappt, wie sollst du dann tanzen? Ja.
Das heißt also, deine Empfehlung sozusagen als Bootcamp oder als Offsite rausgehen aus Unternehmen und dann sich die Zeit
haben,
zu nehmen und die Leute dann wirklich auch anzustoßen, da irgendwie loszulegen.
Ja, das ist ganz wichtig. Und was auch sehr wichtig ist, bei vielen Unternehmen, die jetzt innovative Abteilungen haben in dem Unternehmen selber. Wir sitzen, wie gesagt, in einem Auto und hier in den Autos gibt es jetzt Elektromotoren. Mhm. Die ersten Ingenieure, die Elektromotor gemacht hatten, die haben sich in der Cafeteria nicht wohlgefühlt. Die wurden einfach angemacht von allen Verbrennungsmotoringenieuren und sagen, was seid ihr denn für Leute? Und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein total schlechtes Umfeld. Viel besser ist, wenn die in einem Umfeld arbeiten, in dem sie irgendwie versuchen können, aufblühen zu können, Fehler machen zu können und so weiter und so fort.
Du kommst ja selbst aus der Marketingbranche. Wie innovativ ist die eigentlich? Also sitzen da auch Leute zusammen in der Cafeteria und bremsen sich gegenseitig? Oder ist das eigentlich eine ganz, ganz gut aufgestellte Branche, die für Innovationen, Digitalisierung offen ist?
Die Marketingbranche ist ja eine Branche, die aus vielen Leuten und vielen Unternehmen besteht. Und es gibt eben einige, die innovativ sind. Ich würde sagen, das Gros ist noch immer ein bisschen restriktiv. Ja. Ist nicht unbedingt, also nimmt eher so zweite Maus. Ja. Mhm. Also es gibt diesen berühmten Satz, der frühe Vogel kriegt den Wurm, aber die zweite Maus kriegt den Käse.
Okay, weil die andere futsch
ist. Weil die andere tot ist. Ja. Schlecht ist, wenn man dritte Maus ist. Also bei dritter Maus ist der Käse schon weg, man kann nichts mehr machen. Ja. Das heißt, wenn man zweite Maus ist, passt das schon. Ja. Dann guckt man einfach nach, was machen die anderen. Kann man schon überleben. Aber dennoch ist es eigentlich so, dass im Prinzip die Treiber, die Leute, die den Markt machen, im Moment nicht in Deutschland im Marketing sind. Und das ist eigentlich schade. Es wäre eigentlich viel schöner, wenn wir die Ersten wären. Ich habe gerade erzählt, ich werde Token, ich bin der erste Speaker, der Token ist. Das heißt, die Firma soll sich überlegen, wo können wir der Erste sein? Wo gibt es ein Feld, was noch niemand gemacht hat? Wo kann ich beweisen, dass ich Mut habe, etwas Neues umzusetzen? Und das setzt eigentlich sich dann fort, das ist so ein Trickle-Down-Effekt, ja, wenn das die Geschäftsführung macht, dann sagen die anderen vielleicht auch, ey, da kann man ja mutig sein, da kann ich auch mal etwas wagen. Wenn man immer nur der Zweite ist, dann ist man einfach immer nur der Zweite.
Und so ein bisschen ist ja die Mentalität schon, wir gucken zu den USA oder wenigstens nach China jetzt und dann machen wir das auch nach, das funktioniert dann schon.
Ja, ja, genau, aber wir machen die Dinge nach. Also
das
wir sind die Zweiten.
Die zweite Maus, das hilft
und
dann.
Und das ist halt irgendwie ganz okay, aber die Frage ist, will man das wirklich sein? Also willst du später irgendwie sterben und sagen, ja, ich war immer zweite Maus.
Nee, das klingt doch schon gar nicht so schön. Man will die erste Maus sein, irgendwie, mit dem Schutzhelm. Aber sag mal jetzt, du sagst auch, es ist nicht mehr heutzutage in der Digitalisierung und Umbruchphase nicht mehr so wichtig, wie smart man tatsächlich ist, sondern wie gut man connected ist.
Ja.
Kannst du das einmal kurz ausführen, wie du das meinst?
Ja, da gibt es mehrere Punkte. Wir fangen erstmal bei smart an. Ja. Wir sind hier gerade auf der Next M und es gab gerade einen sensationellen Vortrag von Google über künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz kann unheimlich viele Dinge machen, kann Sachen vorhersagen, Sachen organisieren. Und die Unternehmensziele, die künstliche Intelligenz perfekt lösen kann, nennt man smarte Ziele. Sie sind spezifisch, messbar, ausführbar, okay. realistisch und terminiert.
Genau.
Wenn die künstliche Intelligenz diese Dinge macht, was macht der Mensch? Und meiner Meinung nach macht er dann die geilen Ziele. Die geilen Ziele, und die sind ganzheitlich, emotional, irre, durchgeknallt und lustvoll. Das heißt, der Mensch wird menschlicher, weil die Maschine maschineller wird. Die Maschine macht all diese Dinge, die wir nicht können. Rechnen, blöde Bilder vergleichen. Wir machen die ganzen Dinge, die die Maschine nicht kann. Party machen, Stimmung machen, Freunde machen.
Bin ich dabei.
Ja, genau. Und das ist also der wichtigste Punkt. Ja, es gibt also in der Schweiz, ich mache relativ viel in der Schweiz, gibt es von der ETH ein Projekt, wo es eben, wo eine künstliche Intelligenz einen Gasthof organisiert.
Mhm.
Und der funktioniert super, aber wir gehen ja nicht in einen Gasthof oder in einen Club, weil der funktioniert.
Sondern weil das Ambiente gut ist, weil ja, die Leute nett sind.
Genau, weil das da Spaß macht. Ja. Und das heißt, der Besitzer muss sich oder die Besitzerin muss sich dann eben um den Spaß kümmern. Ja. Und das sind die Dinge. Und die Connectivity, die wir dann haben, ist auf der einen Seite bei der Maschine eine Connectivity von Maschine zu Maschine und bei dem Menschen eine Connectivity von Mensch zu Mensch.
Mhm. Okay, deshalb ist da das Connecten auch so.
Genau, das Connecten und jeder connectet sich sozusagen auf Augenhöhe. Ja? Ja. Die Maschine findet Mathematik super, alles ist nur Einsen und Nullen.
Und wir müssen
entweder
kreativ
ja
sein.
Oder nein. Der Mensch hat nie ja oder nein. Ja, halb. Alles ist so 0,437.
Naja, also. Da geht noch ein bisschen mehr. So, jetzt sag nochmal. Du bist ja auch Zukunftsforscher und du bist ja nur auch der erste Token. Und was ist jetzt so ein Trend oder ein Thema, auf das man sich setzen könnte, wenn man sagen will, jawohl, ich möchte Erster sein?
Also ich glaube in der Tat daran, also ich habe das natürlich für mich selber irgendwie auch erforscht und ich glaube in der Tat daran, dass die Blockchain ein sehr gutes Feld ist. Und das liegt unter anderem daran, ich reise oft herum und war unlängst in den USA, gehe dann natürlich zum Silicon Valley, schaue mich da um und so weiter und so fort. Und man findet eigentlich heraus, dass die Europäer, insbesondere Schweiz und Österreich, aber vielleicht auch Deutschland, wesentlich weiter in der Blockchain sind als zum Beispiel die USA. Und das Problem meiner Meinung nach ist ein Not-Invented-Here-Phänomen. Die Blockchain kommt nicht aus den USA, die wurde eben in Asien entwickelt, das heißt für die USA relativ uninteressant. Und die ist in Wirklichkeit jetzt definiert als das dritte Web, als ein Internet der Werte. Und das ist halt ein riesen Potenzial, was eigentlich im Moment noch sehr relativ jung ist, aber schon ungefähr gesettelt. Also es gibt schon so
Regeln. Es gibt
ja
schon Regeln, so 2-3 Jahre, wo man
gibt
darüber
es einige
redet.
Rang, es gibt irgendwie Legislation dazu, es gibt also einen rechtlichen Hintergrund, alles ist irgendwie geschützt, das passt schon irgendwie alles, also man weiß die Rahmenbedingungen und in diesem Feld gibt es aber sonst wenige, die richtig aktiv Dinge machen. Und wenn man da jetzt reingeht, hat man mehrere Vorteile. Erstens als Marke, man ist sexy. Wie geil ist das, wenn ich im Prinzip im Club irgendwie mein Handy halten kann und zeigen kann, dass meine Schuhe echt sind und nicht gezogen? Wie geil ist das, wenn ich eine Alkoholfirma bin und sagen kann, ey Alter, der Wodka kommt übrigens echt aus Kiew. Irgendwo, ja. Den hat der Zelensky getrunken schon. Oder wie auch immer. Das heißt, ich kann plötzlich irgendwie Dinge machen, die vorher nicht gingen und das Produkt adelt mich. Indem das Produkt, also im Marketing sagt man ja immer, die Marke ist eine Story. Und meine Antwort wäre, Stories are told on the Blockchain.
Okay.
Stories erzählt man in der Blockchain. Das ist eben eine Aneinanderreihung von Geschichten. Und das kann ich machen. Ich arbeite gerade zum Beispiel, für mich ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Wir sind gerade in Düsseldorf. Düsseldorf ist Modestadt. Und ich arbeite gerade daran, wie kann man es schaffen, dass Leute gebrauchte Kleidung gut finden.
Mhm.
Und auch da ist natürlich die Blockchain eine Lösung. Ja, wenn ich zum Beispiel ein gebrauchtes Hemd normalerweise anziehe, ist das Hemd weniger wert. Ich sage ein gebrauchtes Hemd. Was ist, wenn das gebrauchte Hemd von Brad Pitt ist?
Schon
oder Justin
wert.
Bieber, Miley Cyrus, von irgendeinem. Ja? Das heißt, der kann im Prinzip, erfinde ich mal für Levi's oder wen, 5000 Hemden in die Blockchain hauen. Da steht immer drauf, das Hemd wurde zuerst getragen von dem und dem Star. Und die Leute sind plötzlich geadelt, ein gebrauchtes Hemd zu tragen, können das dann weitergeben und so weiter und so fort. Was ist, wenn ich zum Beispiel ein Zelt, mit dem ich campen gehe, nicht kaufe, sondern miete Und dann kriege ich plötzlich mit dieses Zelt, das war schon irgendwie in Afrika, das war in Asien, das war in Norderney, das war in Yosemite, das war schon überall und ich kann mich dann auch noch denken, das Zelt wird mehr wert. Das heißt, es ist wieder das gleiche Ding. Ja? Im Prinzip durch neue Tools kann ich neue Kundenbindungen machen, kann neue Markenerlebnisse schaffen, kann Leute neu begeistern auf Wegen, die vorher technisch eigentlich gar nicht möglich waren. Und der Gag an der Geschichte ist, der Konsument merkt die Technik ja nicht. Wir merken ja nicht die Technik, wie WhatsApp geht.
Nee, sondern wir nutzen halt einfach das Produkt.
Wenn ich jetzt sagen würde, ey, wisst ihr eigentlich, die WhatsApp ist in der Blockchain, was sie nicht ist, würde jeder sagen, oh, hätte ich nicht gedacht. Ich merke das ja gar nicht. Das ist einfach nur ein Ding, der im Hintergrund läuft. Ich sehe einfach nur auf meinem Handy, ey, guck mal, wo das Zelt schon überall war, guck mal, wer das Hemd schon angehabt hat und so weiter und so fort.
Und kannst das dann entsprechend nachweisen. Okay, also Blockchain, das große Thema. Ein letzter Punkt, den du ja immer sagst, wenn Leute keine Lust haben, Veränderungen anzugehen und dann sagen, so war das schon immer, dann sagst du, bis jetzt.
Genau.
Jetzt die Frage zu unserem Podcast-Gespräch soweit, das war schon ganz schön. Bis jetzt, was muss jetzt noch nachkommen, was für eine Information kannst du hinterschieben, um unser Podcast zum besonderen Podcast zu machen?
Das ganz Besondere ist, wenn die Leute, die es hören, jetzt aufstehen, jetzt etwas machen, was sie noch nie gemacht haben und entscheiden, das jetzt zu tun. Und ich gebe euch 4 Minuten maximal. In den nächsten 4 Minuten macht ihr 3 Anrufe und entscheidet ein Ding, was ihr noch nie gemacht habt. Und die Zeit läuft ab jetzt.
Zeit läuft, deshalb vielen Dank an den Innovations- und Zukunftsexperten Dietmar Dahmen, der auch Geschäftsführer von Brainkicks ist. Vielen Dank.
Gerne, ciao.